Ja, möchte noch mal sagen, dass es einfach schön ist, wieder hier zu sein. Und wir hatten eine gute Elternzeit, konnte auch viel mit Levi und Josa machen, ein bisschen Chrissy einfach auch entlasten. Aber auf der anderen Seite war ich auch viel auf der Baustelle bei unserem Hausbau und möchte uns kurz auch in gewisser Weise ein Zeugnis mit hineinnehmen zu Anfang, was auch gut zur Predigt passt. Und zwar war es gar nicht so, oder wir haben das Ausgraben selber gemacht, mit dem Onkel von Chrissy zusammen und habe das ja noch nie gemacht und dann bin ich da learning by doing einfach irgendwann auf diesem Grundstück gestanden mit einem Stecken in der Hand, so ein Piepser, so ein Laser-Piepser und musste immer die Höhe checken. Ich war also der Mann für diese Höhe und dann gab es halt so eine Höhenmarke an der Laterne und da musste man sich dran orientieren und dann so weit runtergraben. Und das haben wir fleißig gemacht. Und ich habe immer wieder gedacht, irgendwie kommt mir das komisch vor, diese Höhe. Habe überlegt und so, habe auch bei diesem Bauunternehmer angerufen und habe gesagt, kann das irgendwie sein, dass die Höhe falsch ist? Und er so, eigentlich der Vermesser vermisst sich da nicht. Das kann eigentlich nicht sein. Und dann habe ich gedacht, ja gut, ich bin nur ein Laie, keine Ahnung. Haben wir weitergemacht und irgendwann hat es mich doch irgendwie so gewurmt und habe dem Vermesser geschrieben, ist da vielleicht irgendwie was falsch? Und dann hat er zurückgeschrieben, ja, wir haben da einen halben Meter vergessen. Und war dann alles schon ausgegraben eigentlich. Aber es war gut, dass wir nicht zu viel ausgegraben haben und nochmal drauf, was kommt, sondern wir haben zu wenig ausgegraben, dann konnte man nochmal den halben Meter nochmal ausgraben. Hat schon mehr Zeit gebraucht, weil du musst ja alles schön machen, dann das zweite Mal musst du nochmal schön machen. Auf jeden Fall, was ich damit uns sagen möchte, ist, was mir klar geworden ist, wenn dieser Referenzpunkt nicht stimmt, das war nur so ein kleiner Aufkleber an der Laterne, dann steht das gesamte Haus falsch. Halbe Meter. Ich weiß nicht, was das mit sich gezogen hätte, wenn wir das später erst gemerkt haben, wenn erst alles drin gelegen wäre, Fundamente oder der Keller und so weiter, was das alles bedeutet hätte. Und bin einfach dankbar, dass wir da noch drauf gekommen sind oder dass Gott mich da immer wieder vielleicht auch gesagt hat oder zu mir gesprochen hat, dass ich halt einfach danach schauen soll, nach dieser Höhe da. Und wenn der Referenzpunkt unseres Lebens nicht passt, dann können wir unser Lebenshaus einfach nur schief oder auf die falsche Höhe bauen. In Jesaja 28, Vers 16 steht, seht her, ich lege einen Eckstein oder einen Stein in Jerusalem. Er ist ein kostbarer Eckstein, der fest verankert ist. Wer glaubt, bleibt bestehen. Und wir kennen diesen Eckstein auch aus einem anderen Bibelvers, dass Jesus dieser Eckstein ist. Und früher war es so, da gab es noch keinen Aufkleber auf der Laterne und keinen Laser, den man da benutzt, aber eigentlich ziemlich ähnlich war das. Man hat einen Stein irgendwo hingestellt, das hat jemand gemacht wahrscheinlich, der sich auskennt, vielleicht besser als unser Vermesser. Und dieser Stein muss auf der richtigen Höhe, auf dem richtigen Lage sein und ab da kann man dann das Haus dann bauen. Muss an der richtigen Stelle sitzen. Und an diesem Haus, an diesem Stein orientiert man sich dann und baut dann das Haus ringsum auf. Und gibt auch in der Klagemauer zum Beispiel, also im alten Tempel in Jerusalem, einen ganz großen Stein, der dort als Eckstein gedient hat. Das ist auch echt eindrücklich, wenn man vielleicht auch überlegt, wenn Jesus predigt, oder wenn es insgesamt in der Bibel heißt, Jesus ist der Eckstein, an diesen Stein in Jerusalem zu denken, an der Klagemauer, der dieses riesen Gebäude damals, also da ist ja nur diese Klagemauer übrig, aber der damalige Tempel, dass das sozusagen dieser Eckstein ist. Und ja, nochmal dieser Hinweis, wenn halt dieser Eckstein nicht passt, wenn der nicht richtig fest sitzt, wenn wir unser Lebenshaus auf was anderem gründen, wenn der Eckstein vielleicht Karriere ist oder wenn der Eckstein nur Familie bedeutet oder Freunde oder Spaß oder ein gutes Leben, heißt es ja eigentlich in unserer Gesellschaft. Wenn das der Eckstein ist, unser Fundament, wo wir unser Lebenshaus Stück für Stück drauf aufbauen, dann kann das nicht gut halten. Denn in 1. Petrus 2, Vers 4 steht einfach, kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel Gottes. Er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes, der ihn erwählt hat, ist er kostbar. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir unser Leben auf Jesus ausrichten und dass wir, wie bei diesem Laser, einfach diese Höhenmarke oder dieses Fundament, dieser Bezugspunkt, dass es Jesus ist und dass wir dann unser Lebenshaus auf ihm aufbauen. Und in dem Zug möchte ich ja eine kurze Predigtreihe starten, mit heute angefangen, über David, wo es darum gehen soll, dass wir unser Leben auf Gott ausrichten. Und der Titel der Predigt lautet: Von David geistlich siegen lernen. Ich glaube, wenn wir eines von David lernen können, ist es, dass er sein Leben wirklich auf Jesus oder auf Gott, also in erster Linie auf Gott, ausgerichtet hat. Und dass er sich an ihm orientiert hat. Und das heutige Unterthema, Predigtthema: bedingungslos geliebt. Ich möchte die ersten Verse so vorlesen, wo David erscheint in der Bibel. Es ist 1. Samuel 16 und dort geht es darum, dass Samuel einen Auftrag bekommt, Samuel ein Prophet. Er soll zur Familie von Isai gehen, dem Vater von David, um den neuen König zu salben. Gott hat gesagt, Saul soll nicht mehr lang König sein, sondern er hat einen neuen König auserkoren. Und Samuel gehorcht dem Herrn, heißt es hier, macht sich auf den Weg und kommt in Bethlehem an. In Bethlehem kamen ihm die Ältesten der Stadt besorgt entgegen und fragten: Dein Kommen bedeutet doch nichts Schlimmes. Nein, antwortete Samuel, ich komme, um dem Herrn ein Opfer darzubringen. Tut das Nötige, damit ihr rein seid, und kommt dann mit mir zum Opfermahl. Er lud auch Isai und seine Söhne dazu ein und forderte sie auf, sich zu reinigen. Als Isai mit seinen Söhnen zum Opfermahl kam, fiel Samuels Blick auf Eliab und er dachte: Das ist gewiss der, den der Herr ausgewählt hat. Doch der Herr sagt zu Samuel: Lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist. Er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was ihnen in die Augen fällt, ich aber sehe ins Herz. Und Isai rief Abinadab und führte ihn Samuel vor. Aber Samuel sagte: Auch ihn hat der Herr nicht auserwählt. Dann ließ Isai Schima vortreten, aber Samuel wiederholte: Auch ihn hat der Herr nicht auserwählt. So ließ Isai alle sieben Söhne an Samuel vorbeigehen, aber Samuel sagte: Keinen von ihnen hat der Herr ausgewählt. Dann fragte er Isai: Sind es alle deine Söhne? Und Isai antwortete: Der Jüngste fehlt noch, David, der hütet die Schafe. Lass ihn holen, sagt Samuel, wir setzen uns nicht zum Opfermahl hin, bevor er hier ist. Und Isai schickte einen Boten und David kam. Der Junge war schön und kräftig und hatte klare Augen. Er ist es, salbe ihn, sagt der Herr zu Samuel. Und da goss Samuel Öl aus seinem Horn über ihn und salbte ihn zum König vor den Augen seiner Brüder. In diesem Augenblick nahm der Geist des Herrn Besitz von David und verließ ihn nicht mehr. Samuel aber kehrte nach Rama zurück. Und der erste Punkt, einfach, was wir hier drin lesen: Gott sieht unser Herz an. Ich merke immer wieder, euch geht es bestimmt auch so, wir Menschen sind einfach geprägt von irgendwelchen Vorurteilen. Es liegt einfach in unserer menschlichen Natur. Wusstet ihr, dass bei der ersten Begegnung mit jemandem, den wir neu kennenlernen, die ersten 7 Sekunden entscheidend sind? Einfach die ersten 7 Sekunden, die darüber entscheiden, ob wir diese Person, ob die uns sympathisch ist, ob die uns entspricht, oder ob wir sie eher unsympathisch finden. Und das machen wir ganz unbewusst und können das eigentlich gar nicht so abstellen. Sondern wir stecken eigentlich automatisch Menschen in Schubladen. Vor allem, wenn wir sie das erste Mal kennenlernen. Und ich habe auch so eine Erfahrung gemacht, ganz eindrücklich in meinem FSJ damals, bin ich nach Brasilien gegangen und hatte ja ein Jahr lang, sollte ich dort in Brasilien sein. Und damals als junger Erwachsener, ich habe da immer gedacht, ja, wer geht mit mir dorthin? Welche Freiwilligen sind meine Mitstreiter? Mit denen muss ich ja auch klarkommen. Und dann waren es zwei Mädels und wir zwei Jungs. Und ich habe mich mit dem anderen Junge überhaupt nicht verstanden am Anfang. Da gab es zuerst solche so Training oder solche Vorträge über einen Monat lang, so Kulturtraining sozusagen und alles Mögliche, bevor man dann ausreist. Und ich habe dort in dieser Zeit, hat man irgendwo in so einem Freizeitheim übernachtet zusammen, habe ich gemerkt, der ist so anders wie ich. Ich weiß nicht, ob ich mit dem ein Jahr lang auskomme. Und dann waren wir in Brasilien und es war schon immer wieder schwierig. Und irgendwann habe ich gemerkt, es wird doch anders. Ich lerne ihn kennen immer mehr und ich lerne auch immer mehr schätzen. Auch, dass er einfach ganz anders ist wie ich. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich verstehe mich wirklich richtig gut mit ihm. Und später, nach diesem ganzen Jahr, wurde er einer von meinen besten Freunden, obwohl ich am Anfang gedacht habe, das klappt gar nicht zusammen. Und vielleicht habt ihr auch solche ähnlichen Erfahrungen gemacht oder vielleicht geht es euch auch manchmal so, dass ihr am Anfang denkt, was ist das? Oder diese Person ist so anders wie ich, kann man nicht wirklich eine Beziehung aufbauen oder so. Und dann später merkt man, man hat die Person ganz falsch eingeschätzt. Der Königsweg oder so wie Jesus handeln würde, ist natürlich, dass man jede Person einfach mit Herzen aufnimmt und gar nicht so die Vorurteile entwickelt, sondern die Menschen ansieht, wie Jesus, wie Gott sie ansieht. Aber auch im Neuen Testament lesen wir davon, dass auch andere Menschen falsche Eindrücke hatten. Ganz klassisch ist diese Bibelgeschichte in Johannes 1, wo wir lesen, dass Philippus zu seinem Freund Nathanael sagt, ich habe jemanden getroffen, das ist der Messias. Und der kommt aus Nazareth, hat er seinem Freund gesagt. Und Nathanael sagt einfach nur, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Das ist das klassische Vorurteil. Vielleicht würden wir irgendwas anderes sagen, was kann irgendwo hier in der Nähe, in eine andere Stadt oder so, was kann da schon Gutes kommen oder wie kann aus dieser Familie schon ein guter Mensch rauskommen oder so. Auf jeden Fall hatte Nathanael einfach ein großes Vorurteil über Jesus. Wenn wir weiterlesen, lesen wir, dass Jesus nur mit einem Satz diese Vorurteile aus der Welt geschaffen hat. Er hat nur gesagt, ich war da drüben oder ich habe dich gesehen unter dem Feigenbaum. Und Nathanael hat sofort erkannt, das ist der Messias. Wir wissen nicht, was Nathanael unter diesem Feigenbaum erlebt hat oder warum das ihn so getroffen hat, dass er gesagt hat, das ist der Messias. Aber er hat auf jeden Fall erkannt, dass jemand ganz anderes da vor ihm steht. Und alles andere, was er davor gedacht hat, war egal. Und was ich damit sagen möchte, mit diesen ganzen falschen Eindrücken, die uns immer wieder auch passiert, dass eben Gott keinen falschen Eindruck hat von uns. Er macht sich nicht innerhalb von 7 Sekunden, aber auch nicht innerhalb von 7 Jahren oder an einem bestimmten Zeitraum irgendein Bild von uns und sagt, ja, das ist so eine Art von Mensch. Den packe ich mal in diese Schublade. Das ist so ein Alexander-Typ, den tue ich mal da als einen hoffnungslosen Fall reinstecken. Der tickt so und so, das ist ein ganz klarer Fall. Da ist auch nichts zu machen oder so. Nein, er hat es gar nicht. Er hat nicht diese Kästchen, sondern er sieht uns einfach, wie wir sind und er geht mit uns um, wie wir sind. Und er gibt uns auch immer wieder neue Chancen und wir dürfen uns auch verändern und werden nie in so eine Schublade von Gott gesteckt. Gott sieht unser Herz an und weiß ganz genau, warum wir uns auch verhalten, wie wir uns verhalten. Wir müssen uns nicht verbergen vor dem, wie wir sind. Wir dürfen uns ihm ganz ehrlich unsere Dinge anvertrauen, die uns bewegen. Wir brauchen uns nicht vor Gott zu schämen, denn er hat einfach nur vollkommene Liebe für uns. Seine Gedanken über uns sind gut. steht in Jeremia 29,11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Ganz oft für Israel einfach als Leitspruch genommen. Aber es gilt natürlich auch für uns, dass Gott Gedanken des Friedens auch für uns hat, weil wir seine Kinder sind, weil wir geliebt sind von ihm. Gottes Liebe ist vollkommen zu dir. Und ich habe mal ein gutes Zitat gehört. Du kannst nichts tun, dass Gott dich weniger liebt, egal was du tust. Aber du kannst auch nichts tun, damit Gott dich noch mehr liebt. Ich weiß nicht, mit was ihr mehr hadert. Ich wiederhole nochmal das Zitat. Du kannst nichts tun, dass Gott dich weniger liebt. Du kannst auch nichts tun, damit Gott dich noch mehr liebt. Wenn Gott vollkommen Liebe ist, dann können wir diese Liebe nicht schmälern und sie ist schon so vollkommen, dass wir gar nichts mehr draufpacken können. Wir müssen uns nicht erst anstrengen, damit er uns mehr lieben könnte, sondern die Liebe ist vollkommen. Das ist die göttliche Liebe. Egal, was wir tun, wer wir sind, Gott liebt uns einfach. Und deshalb möchte ich zum zweiten Gedanken kommen, sich der Liebe Gottes einfach bewusst sein. Und ich denke, das ist gar nicht so einfach. Aber das ist das Geheimnis von David, wenn man seine Geschichten und vor allem eben die Psalmen liest, dann merken wir, dass das das Geheimnis von ihm ist. Warum er so nah bei Jesus, bei Gott ist. Und das wird auch in dem Psalm deutlich. Er sagt im Psalm 27,10, sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Dieser Vers hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Wir wissen nicht genau, oder wir wissen nicht viel über die Eltern von David, eben gerade, dass Isai nur in 1. Samuel 16 kurz erwähnt wird und dann nicht mehr viel, oder man liest dann nicht mehr viel über ihn. Habe ich mir überlegt, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder hatte David als Erwachsener ein schwieriges Verhältnis zu seinen Eltern oder vielleicht sind sie auch schon früh gestorben, wenn er so schreibt. Mein Vater, meine Mutter haben mich verlassen. Aber egal, wie das genau bei David war, vielleicht hat er ein schwieriges Verhältnis gehabt oder weil er vielleicht auch weit weg gewohnt hat von seinen Eltern oder sie sind früh verstorben, finde ich diesen Bibelvers einfach so tröstlich für uns. Weil Vater und Mutter sind die wichtigsten Bezugspersonen und selbst wenn die uns verlassen, ihr nimmt uns Gott auf. Und vielleicht spricht den einen oder den anderen diesen Bibelvers ganz stark an, vielleicht manche gar nicht so sehr, aber da drin steht so viel Trost und Hoffnung und so viel Fürsorge von Gott, dass einfach uns der Herr aufnimmt, wenn die engsten Verbindungen in unserem Leben entweder nicht mehr so gut sind oder eben, wenn vielleicht Vater oder Mutter oder andere früh sterben. Und genau das war die Stärke von David, einfach zu wissen, dass er bei Gott geborgen ist, auch wenn seine Mutter und sein Vater ihn verlassen haben. Und nimm diesen Bibelvers einfach in Anspruch, wenn er dich anspricht. Halt an dieser Gewissheit fest, dass du einen Vater im Himmel hast, der dich nie verlassen wird. Und David wusste, dass er ein Geliebter Gottes war. Und das zeigt auch sein Name. David heißt nichts anderes als der Geliebte Gottes. Und wenn man Saul, den Vorgänger von David, mit David vergleicht, dann merkt man, dass das der entscheidende Unterschied ist. David wusste, dass Gott ihn liebt. Und dadurch hat er ein riesiges Selbstvertrauen. David war geborgen in Gott und hatte einfach ein gesundes Selbstwertgefühl. David wurde genauso wie Saul von Gott erwählt zum König, schon in jungen Jahren zwar, aber trotzdem, er wurde erwählt, aber er wurde dadurch nicht hochmütig. Er blieb demütig und zurückhaltend und das war der große Unterschied zu Saul. In den jungen Jahren Davids sehen wir, wie die Eifersucht von Saul auf David immer mehr wächst. So, darum geht es ja in den ersten Samuelbüchern, in den ersten Kapiteln, wo halt eben David vorkommt, dass Saul sich immer mehr regelrecht an sein Königsdasein klammert, an sein Amt und wahnsinnige Angst davor hat, dass die jüngere Generation ihn einholt. Und das Interessante ist ja, seine Zeit ist noch nicht ganz abgelaufen. Er hat noch Zeit von Gott bekommen als König, nur es war schon ausgemacht, ja, David wird der kommende König. Aber weil er so viel Angst hatte, dass dieser David ihn einholen wird, hat er sein ganzes Leben eigentlich verbrannt oder wurde immer verrückter, was er alles, wie er in dieser Eifersucht einfach sich aufgefressen hat. Und er hat sich immer mehr ins Abseits geschoben und am Ende war er so verzweifelt, dass es sogar zu einer Totenbeschwörerin ging und Samuel in seiner Totenruhe störte und ihn befragte. Am Ende war Saul einfach nur noch ein Schatten seiner selbst und versuchte irgendwie an seinem Thron festzuhalten, während er immer mehr auf dieser schiefen Bahn gerät. Wegen diesem einen kleinen, aber entscheidenden Unterschied. Davids Vertrauen lag auf Gott und dadurch war er selbstbewusst und versuchte eben nicht, so schnell wie möglich den Königsthron zu ergattern. Wir lesen ja auch davon, dass er die Möglichkeit gehabt hat, Saul zu töten, dort in dieser Höhle. Aber er sagt, ja, ich muss es jetzt noch nicht, ich muss jetzt noch nicht König sein. Ich lasse ihn einfach jetzt, ich verschone Saul und Gott wird schon zur bestimmten Zeit dann den Thron mir geben, wenn er das so ausgemacht hat, Gott. Und bei Saul war es genau andersrum. Er versuchte seinen Thron, koste es, was es wolle, irgendwie zu behalten und er scheiterte. Und das ist dieses Gottvertrauen von David gewesen. Und wir lesen auch, dass David Menschen anzog, die kein großes Selbstwertgefühl hatten. 1. Samuel 22. David ging von da hinweg und rettete sich in die Höhle Adullam. Als das seine Brüder hörten und das ganze Haus seines Vaters, kamen sie dorthin zu ihm hinab. Und es sammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren. Und er wurde ihr Oberster. Und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Eigentlich interessanter Bibelvers. David sammelte, oder er zog eigentlich Menschen um sich herum an, die gebrochen waren, die verbittert waren, die vielleicht gezeichnet vom Leben waren und hat ihnen neue Hoffnung gegeben. Er hatte einfach so ein Gottvertrauen, so ein Selbstvertrauen und hat diese Menschen angesprochen. Sie haben gemerkt, dort ist jemand, der steht im Leben, der geht mit Gott und sie haben ihn gesucht und er wurde dann ihr Anführer, ihr Heerführer. Und alles nur, indem er einfach sich felsenfest und sicher war, dass er bei Gott geborgen ist. Und dieses Prinzip gilt auch heute noch. Wenn du selbst Gottvertrauen ausstrahlst, dann kommt auch dieses Selbstvertrauen. Und wenn wir im Frieden Gottes ruhen, dann wirst du auch so ein Menschenmagnet wie David werden, wo Menschen um dich herum Halt finden und wo sie einfach auch Jesus kennenlernen können. Wenn du diesen Frieden Gottes ausstrahlst, dann wirst du so ein Menschenmagnet. Das lerne ich hier von diesem Bibelvers. Und mein letzter Gedanke heute, Gott schaut das Herz an. Ich möchte nochmal zu diesem Anfangs-Bibelvers zurück, zu diesem Ersteindruck, wo eben diese 7 Sekunden getäuscht haben, auch bei Samuel hat es einfach seine Augen ihn getäuscht. Er hat solche richtigen, wahrscheinlich stämmigen Männer gesehen, die richtig im Leben stehen, wahrscheinlich schon mit eigenen Familien. Würden wir vielleicht auch so denken, wenn wir irgendwelche Entscheidungen treffen würden. Genau, wenn da so verschiedene Männer sind und vielleicht schon mit Familie und wirklich schon gut im Beruf und so weiter. Und dann kommt irgendwann mal der kleine Schafshirte David um die Ecke, ohne Familie, ganz jung noch. Da würden wir vielleicht auch denken, ja, warum der? Der hat doch noch überhaupt keine Erfahrung, der hat doch noch nichts geleistet in seinem Leben und so weiter. Und Gott sieht es eben anders. Er sieht unser Herz an. Und er schaut auch nicht auf unser Alter, möchte ich uns auch nochmal sagen, auch in dem Bezug, dass wir einfach, dass er uns wünscht, dass wir eine Gemeinde sind, wo einfach offen sind für die nächste Generation. 1. Samuel 16,7. Aber der Herr sprach zu Samuel, Sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Also der Gott sieht das Herz an. Und was kommt dir in den Sinn, wenn es hier heißt, Gott sieht dich durch und durch? Er kennt dich mit allem, was du bist, mit jedem Macken, mit jeder Stärke. Er kennt deinen noch so kleinen Gedanken, alle Gefühle, alles, was in unserem Kopf vorgeht, alles, was uns bewegt. Und diese Gewissheit oder diese Vorstellung, dass Gott uns so sehr sieht, wie wir sind, gibt es eigentlich nur zwei Reaktionen auf diese Allwissenheit oder diesen allsehenden Gott. Entweder jagt uns diese Vorstellung Angst ein, dass wir denken, Gott sieht alles, was wir tun. Es gibt auch so ein Lied, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Eigentlich ist das kein gutes Kinderlied, weil wir die ganze Zeit sagen, du musst aufpassen, was dein Auge sieht und so weiter. Gott sieht das Herz an und es ist wichtig, dass wir bei Jesus geborgen sind. Oder auf der anderen Seite, wirkt es für dich vielleicht zutiefst tröstend, eben wenn Gott dich sieht, dass du dich nicht vor ihm schämen musst, mit all deinen Schwächen, auch mit Schuld und Fehler, sondern dass wir einfach darauf vertrauen und in ihm einfach diesen Halt finden. Je nachdem eben, welches Gottesbild man hat. Und ich möchte uns ermutigen, ihn als liebenden, umsorgenden Vater zu sehen und nicht als den Chef im Himmel, der uns den ganzen Tag irgendwie überwacht, wie so eine Ameise, hat er irgendwie so einen Ameisenhügel und guckt da alles drüber und guckt, dass da alles stimmt und so. Er ist kein Chef, der über uns so drüber schaut, sondern er ist einfach der liebende Vater. Und wie fühlst du dich, wenn du diese Vorstellung hast, Gott sieht dich jeden Tag, egal wo du bist, auf der Arbeit oder zu Hause, kannst du sagen, ja, ich freue mich, dass er mich jederzeit sieht, oder jagt es dir irgendwie Angst ein? Ich möchte dich einfach ermutigen, dass das einfach was Tröstendes sein darf. Und dass wir dadurch, dass wir schon wissen, er sieht ja alles, er ist ja den ganzen Tag da und er weiß jeden Gedanken von uns, dass wir dann eben unsere Sorgen und Nöte nicht für uns behalten, sondern ihm aufschließen, ihm aufmachen und ihm wirklich an unser Herz dranlassen. Und das möchte ich uns einfach bewusst machen. Und Gott wird auch oft als El-Roi beschrieben, der sehende Gott, der dich und deine Situation, deine Nöte sieht, egal wie klein und groß sie sind. Und in 2. Chronik 16, Vers 9 steht, denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Auch ein richtig starker Bibelvers, dass Gottes Augen über die Erde schweifen und dass er bei denen ist, denen ihr Herz ungeteilt bei ihm ist. Gott sieht dich, er streckt sich nach dir aus und er hat alles für dich gegeben, seinen Sohn am Kreuz. Und er wünscht dir, dass du diese Liebe erwiderst und dass dein Fokus auf Gott liegt. Dass dein Herz vollkommen ungeteilt ist und auf Gott ausgerichtet. Das ist die einzige Antwort, die wir haben auf diese Allwissenheit, auf diese Allmacht. Und ich möchte uns jetzt einfach ermutigen, dass wir, wenn wir wissen, Gott sieht alles, dass wir auch unser Herz aufmachen. Dass wir uns nicht verschließen, dass wir auch nicht irgendwelche Bereiche unseres Lebens vor ihm noch zurückhalten, sondern dass wir ihm vollkommen unser Herz öffnen. Ich möchte mit uns das Lied singen, du siehst die Wunden, und uns ermutigen, dass Gott unsere Herzwunden heilen darf. Und dass ihr, wenn ihr möchtet, auch hinten jetzt im Lobpreisteil das Gebetsteam zukommen könnt, auf Sabine und Gabi, die einfach für euch beten möchten. Und lasst uns in dieser Zeit einfach uns für Gott öffnen. Amen.